Und ich glaube, es gibt nicht die Vorzeige nervenstark verbundene Familie, weil die nervenstark verbunden heißt, es geht rauf und runter und wir finden immer wieder zur Verbundenheit irgendwie zurück. Ja, also wir können in der Stressampel miteinander navigieren und ein relativ frühes Kapitel ist auch Rupture and Repair. Also wenn irgendwas kaputt gegangen ist in unserer Beziehung, dann können wir das auch reparieren. Und das merke ich zum Beispiel jetzt gerade mit meinen Kindern.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei mir im Podcast der Leuchtturmmütter. Dem Podcast, der dich und dein Leben in Bewegung und zum Leuchten bringt. Mit ganz viel Gefühl und Verstand. Mein Name ist Henriette Mathieu und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und nun lehn dich einfach zurück, atme tief durch. Und entspann dich. Herzlich willkommen zurück im Leuchtturm und zu einem wunderschönen Interview, das ich gerade mit Kati Bonet geführt habe. Sie hat ein neues Buch geschrieben, nachdem sie schon zwei Kinderbücher herausgegeben hat, kommt jetzt ihr erstes Sachbuch heraus, Nervenstark verbunden. Kati war früher tatsächlich Diplom-Mathematikerin und hatte gar nichts mit dem Nervensystem zu tun. Aber wie auch ich ist sie als junge Mutter in einen Burnout gerutscht und dann hat sich ihr Lebensweg ganz stark geändert, denn sie hat sich ausbilden lassen zur somatischen Traumatherapeutin. Und in ihrer Arbeit hat sie ein wunderschönes Netzwerk aufgebaut, Helper's Circle, und die SOS-Übungen in die Welt getragen, die du vielleicht auch schon kennst. Sie arbeitet in ihrer eigenen Praxis als Therapeutin und bietet jetzt nicht nur die Klo-Regulation an, sondern noch viel, viel mehr. Mit diesem neu erscheinenden Buch möchte sie Eltern und pädagogische Fachkräfte an die Hand nehmen, um einmal besser nach sich selber zu schauen und Kinder und Jugendliche besser durch die Lebensstürme begleiten zu können. Das Ganze eben nervenstark verbunden. Sie erzählt ein bisschen davon, warum sie sich dieses Buch als junge Mutter selber gewünscht hätte und wie sie das Nervensystemswissen durch ihre Mutterschaft begleitet hat, nachdem sie es dann hatte. Und wir sprechen über Selbstkontrolle und Selbstregulierung, was da der Unterschied ist. Wir sprechen über die wirklich, Überlebensnotwendigkeit der Koregulation, nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für uns selber. Und ein Teil des Interviews ist wirklich für dich gedacht, für dich als Elternteil oder Erwachsener, der die Kinder begleitet oder Jugendliche begleitet. Da geht es wirklich um Selbstfürsorge. Da geht es um diese kleinen, kleinen Minischritte, diese ersten Schritte, die wir tun dürfen. Und es geht aber auch natürlich um unsere Aufgabe in der Koregulation für Kinder und Jugendliche, wie wir da ganz gut begleiten können und welches Fehlannahmen es gibt. Also das, was wir vielleicht lieber nicht tun sollten und das, was wir sehr gut tun können. Und ganz, ganz wichtig finde ich, was in diesem Gespräch auch herausgekommen ist, ist so dieser Gedanke, es muss nicht perfekt sein. Wir können auch stehen bleiben, einen Schritt zurückgehen und wir können noch ganz viel heilen, was vielleicht kaputt gegangen ist oder zerrissen ist, wo die Verbindung abgebrochen ist, auch wenn unsere Kinder schon größer werden. Und ich finde, da ist Kati ein ganz, ganz großes Vorbild für mich auch, denn ihre Söhne sind mittlerweile erwachsen und sie nimmt uns mit auf diesen Weg, wie so dieser ganze Prozess auch war bis heute. Wenn du also wissen magst, was eine nervenstarke Familie bedeutet oder auch nicht bedeutet, was genau damit gemeint ist, dann hör jetzt gerne weiter, schau dir das Video an oder hör es dir an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir beide freuen uns natürlich riesig über Kommentare, über Sternchen, Daumen, Likes, auf welcher Plattform auch immer du das schaust. Und ja, teile uns gerne mit, was dich besonders berührt hat, was du aus diesem Interview mitnimmst und ja, wie du vielleicht eine Unterstützung durch dieses Interview erfahren konntest. Das würde uns sehr, sehr freuen. Mach es gut und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kati, hier bei mir im Leuchtturm.
Hallo Henriette, wie schön, wieder einmal bei dir sein zu dürfen.
Ja, ich habe mich auch total gefreut. Lass uns gleich starten, liebe Kati. Du hast einmal gesagt, das Buch, das du gerade geschrieben hast, halt's mal hoch bitte, dass wir es gleich sehen, worüber wir heute sprechen wollen. Genau, no, nervenstark verbunden. Du hast gesagt, dieses Buch hätte ich gerne gehabt, als meine Kinder klein waren. Und deswegen schreibe ich es jetzt für euch. Denn deine Kinder, können wir vielleicht dazu sagen, sind gerade frisch aus dem Haus, der Letzte, ne? Und du
Nee, kann
versuchst.
man nicht so sagen.
Nee?
Ich bin ausgezogen.
Du bist
Ich bin
ausgezogen,
ausgezogen.
stimmt, genau. Genau. Aber du hast sie nicht mehr an deiner Hand direkt, sondern sie gehen jetzt ihre eigenen Wege. Und ich glaube, das ist auch eine herausfordernde Phase für alle Seiten. Und genau, sprich, das Buch kommt jetzt raus, wo deine Kinder eigentlich dich nicht mehr so brauchen, wie sie dich vielleicht vor 15 Jahren oder 20 Jahren gebraucht hätten. Was wäre denn anders gelaufen in deiner Mutterschaft, wenn du das Buch damals vor vielleicht 15 Jahren in Händen gehalten hättest?
Also ich glaube, dass ich also im Kontakt zu mir sehr viel milder mit mir gewesen wäre und mich nicht so oft selbst, ich sag mal, gegeißelt hätte oder verurteilt hätte für Momente, wenn's irgendwie, wenn ich nicht so Mama war, wie ich es eigentlich vom Herzen her bin und sein möchte. Also wenn mein Verhalten nicht mit meinem Herzen so übereingestimmt hat. Ich hätte sicherlich meine Kinder auch weniger angeschrien zwischendurch. Es hätte weniger, also ich hätte mir auch vielleicht mehr Unterstützung noch geholt, weil ich einfach besser gesehen hätte, ey, es ist viel, gerade als Alleinerziehende. Es ist einfach, also nicht nur, es ist viel, es ist auch oft zu viel. Und ich glaube, da hätte ich mir eigentlich noch mehr Hilfe holen können. Und ich hätte sicherlich auch einige Verhaltensweisen meiner Kinder weniger persönlich genommen. Genau. Also ich glaube, für das, also meine Kinder und ich, wir haben ein gutes Verhältnis so miteinander, ne? Aber und trotzdem, es gibt Dinge, die sie mir heute so, wo wir im Gespräch sind und wo wir heute Sachen reparieren. Also die damals halt, ja, die war einfach, die einfach schiefgelaufen sind, wo ich es nicht, für den Moment nicht gut genug gemacht habe. In Summe habe ich es, glaube ich, gut genug gemacht. Aber es gab natürlich Momente, in denen ich es nicht gut genug gemacht habe. Und ja, die haben schon schwer gewogen. Und ich glaube, das Buch hätte mir tatsächlich geholfen, diese Momente zu reduzieren, Dinge nicht persönlich zu nehmen, wenn meine Kinder nicht kooperieren. Und ich wäre milder mit mir geworden.
Das ist ja auch ein Punkt, den du, ich glaube, neulich bei Instagram geteilt hattest, wo du gesagt hast, das sind so zwei Stimmen, die dieses Buch geschrieben haben. Das fand ich ganz schön. Einerseits so dieses, hey Leute, macht euren Rucksack auf, schaut, was da drin ist an Müll, an Mist, ne, den ihr mit euch rumtragt und den eure Kinder nicht tragen müssen. Und das andere aber auch diese Milde, von der du sprichst. Und ja, viele, denke ich, die jetzt hier gerade zuhören, sind gerade in dem Zustand so kurz vorm Burnout oder fühlen sich einfach erschöpft und überlastet und überfordert. Und so einen Rucksack können wir nur dann aufräumen, wenn wir in einem regulierteren Nervensystemszustand sind. Ne? Also wir können ja nicht an uns arbeiten, wenn wir eigentlich kurz vorm Zusammenbruch sind. Und also was hättest du damals denn vielleicht gebraucht? Du hast gerade gesagt, okay, Unterstützung ist eins, Unterstützung ist ja auch schon im Prinzip auch Co-Regulation. Aber was wäre so der erste Schritt, wo du sagst, fang damit an?
Also ich glaube, ein erster Schritt kann tatsächlich sein, dieses Buch zu lesen, weil es wirklich wie so ein Kompass ja auch teilweise ist. Also es ist hinten drauf steht auch die Kraft der Koregulation, dieses Buch ist Werkzeugkasten und warme Umarmung in einem. Und das ist es auch so ein bisschen tatsächlich. Es gibt großen Anteil in dem Buch, wo es richtig um Nervensystem-Fachwissen geht, was aber so alltagstauglich erklärt wird, dass du dafür kein Biologiestudium brauchst oder so. Also es ist wirklich ganz an alltagstauglichen Beispielen aus meinem Alltag, aus der Praxis etc. erzählt, sodass du wirklich auf einmal diese Nervensystembrille aufsetzt und verstehst, was in deinem Körper geschieht. Also weil wir eben in verschiedene physiologische Zustände kommen, also unser Körper da autonom reingeht, die nur ein bestimmtes Verhalten unterstützen. Und das ist bei uns so und es ist bei unseren Kindern natürlich genauso. Und ich glaube, dass alleine dieses Verständnis, dieses Wissen eine Orientierung schafft und diese Orientierung eine Sicherheit gibt. Weil zum Beispiel, was ich immer wieder von Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, aber auch von Lehrkräften oder anderen pädagogischen Fachkräften höre, ist, Aber ich habe doch schon alles probiert. Ja, ich versuche und versuche und es klappt nicht. Und das bringt beim Kind irgendwie Frustration und das bringt bei der erwachsenen Person natürlich auch total die Frustration. Und wie viel Energie da wir darauf aufwenden, Lösungen zu finden, um in Anführungszeichen anstrengendes Verhalten zu begleiten. Und es funktioniert wieder nicht. Und trotzdem ist es wiedergekommen. Und das war es auch nicht. Na, also das ist ja total frustrierend. Das ist so ein richtiger Energiekiller. Und dieses Buch, das Wissen da drin, also der Wissensteil, der kann wirklich helfen, dort mehr Orientierung reinzubringen, zu verstehen, aha, mein Kind kann gerade gar nicht kooperieren. Und nicht, warum kooperiert das denn nicht? Weil willst du mich verarschen? Also das habe ich früher ganz oft gedacht, dass meine Kinder mich irgendwie sagen, machst du das eigentlich mit Absicht? Und das hat mich so persönlich, also ich habe mich so persönlich angegriffen gefühlt manchmal. In so einem, du musst doch sehen, dass das hier voll der stressige Tag ist. Wieso funktionierst du jetzt nicht hier? Quasi. Und zu merken, mein Kind kann gar nicht kooperieren und es kann auch gerade nicht funktionieren. Und ich bin aber auch in einem dysregulierten Zustand, wo ich nicht mehr empathisch und mitfühlend irgendwie sein kann. Und es, genau, alleine durch das Lesen dieser Theorie verändert sich, glaube ich, ganz viel, ohne dass etwas konkret gemacht werden muss. Ja, es fragen mich ja immer ganz viele, was kann ich ganz konkret machen? Gib mir Tools, die gibt's auch. Aber ich glaube, vieles, wenn du dieses Buch liest, siehst du Dinge einfach anders und alleine dadurch verändern sich Dinge. Macht das Sinn für dich?
Mhm. Ja, total. Welche Fehlannahme gibt es denn, wenn du sagst, ne, da gibt es erstmal die Information, aber es gibt ja viele Menschen, also ich meine, Nervensystemsregulation ist ja schon mittlerweile sehr inflationär gebraucht, überall taucht es auf, in allen Kursen und überall hier, reguliere dein Nervensystem. Ich merke aber, dass es schon auch Fehlannahmen darüber gibt. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Fehlannahme über das Nervensystem bei Eltern, also die bei Eltern am häufigsten auftritt?
Also zwei Sachen beim Thema, beim Begriff Selbstregulation. Also Selbstregulation ist einmal nicht das gleiche wie Selbstkontrolle. Ja, ich glaube, das ist genau mein Anfangsbeispiel, von dem ich spreche. Wenn wir, ne, jede Person mit kleinem Kind kennt es wahrscheinlich, man hat mal endlich einen Termin, 11 Uhr, ein wichtiges Telefonat und das Kind soll schlafen. Man möchte das einfach in Ruhe machen. Und das fängt ja irgendwie am Tag vorher schon an, dass man das Kind hinlegt und dann, damit es in den richtigen Rhythmus reinkommt und man morgens und man macht nochmal eine extra Bespaßungsrunde, damit es auch Spaß gehabt hat und körperlich ein bisschen erschöpft ist, damit es bloß schläft. Und dann legt man sich gemeinsam mit dem Kind hin. Das eigene Herz bummert so ein bisschen, weil man, ja, das muss jetzt unbedingt klappen. Und dann legt man sich hin und, ja, ich bin auch ganz müde. Oh, wir schlafen jetzt. Ich schlafe schon fast. Ja, also da tun wir so, als wären wir total entspannt und auf dem Weg in den Schlaf. Aber unser Körper erzählt eine ganz andere Geschichte. Ja, das Babynervensystem bemerkt, dudum, 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 dudum. Es merkt den leicht festeren Druck als sonst in der Berührung. Es merkt den leicht veränderten Schweißgeruch. Es merkt die eigene Körperanspannung von mir als begleitende Person. Denn das, was da geschieht, ist Selbstkontrolle und nicht Selbstregulation. Also das ist ein so ein Missverständnis, was häufig auftaucht. Und das zweite Missverständnis, es gibt drei. Das zweite ist, dass Selbstregulation ein autonomer Prozess ist. Es ist ein autonomer Prozess und wir können jetzt nicht sagen, eben, jetzt chill mal deine Base, entspann dich mal, sondern die Selbstregulation setzt ein, wenn sie bestimmte Signale von Sicherheit zum Beispiel bekommt. Also wir können für die Signale von Sicherheit, da können wir vielleicht für sorgen, aber ob die Selbstregulation einsetzt, das können wir nicht unbedingt willentlich bewusst bestimmen. Und das wird häufig auch gedacht, dass man, so jetzt reguliere ich mich selbst, sondern eigentlich können wir, wenn wir ganz ehrlich sind, können wir Selbstregulation nur einladen. Und das dritte ist, dass manchmal gedacht wird, wenn wir selbst reguliert sind, dann sind wir immer ruhig. Also, nee. Selbstregulation heißt, wir können diese Wellen surfen. Ja, ich kann mich aufregen und ich kann mich auch wieder abregen. Also es ist vielmehr ein angemessenes Rauf und Runter des Nervensystems. Ja, wenn die Situation es außen verlangt, dass ich mich aufrege oder dass ich Angst habe, weil sie gefährlich ist, dann muss mein Nervensystem auch Angst haben und mir diese Signale senden. Und wenn die Situation dann wieder anders ist, dann darf es auch wieder runterkommen. Und diese Schwingungsfähigkeit, diese Möglichkeit, rauf und runter zu gehen auf neuronaler Ebene, das ist mit Selbstregulation gemeint.
Ja, super, die Frage, die wäre sonst auch noch gekommen. Ganz genau, ganz toll. Und wenn wir von Selbstregulation sprechen, dann sollten wir, glaube ich, auch von Koregulation sprechen. Ne, wenn du gerade sagst, so die Reize von außen, die einem Sicherheit geben, und ich denke, das ist Koregulation ganz wichtig. Und du schreibst auch im Vorwort, ich muss hier nochmal gucken, wie du es geschrieben hast. Ja, genau, dass wir erstmal selber gut reguliert sein müssen. Und du schreibst aber auch, dass diese Erkenntnis zugleich Schock wie auch Segen war für dich. Und da kommt meine Frage, denn ganz oft sitzen hier auch Menschen mir gegenüber und sagen, ja, ich habe es ja alles verstanden, liebe Henriette, ich habe es ja längst kapiert, aber wie kann ich es denn umsetzen? Ich kann es nicht umsetzen, es geht irgendwie immer weiter. Und vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen, was du auch im Buch vielleicht beschreibst, nochmal dieses Schock und Segen zugleich, wie das für dich war und wie du dann vielleicht auch dahin gekommen bist.
Ja, also ich glaube, da ging es mir nicht anders wie anderen Eltern auch. Also auch die Eltern, die zu mir in die Praxis kommen. Ich habe manchmal gedacht, okay, ich muss an meinem Kind irgendwas ändern, damit das Verhalten sich verändert. Und diese Erkenntnis, je besser es mir geht, also je besser ich stehe, desto besser kann ich meine Kinder halten. Und je ruhiger mein Nervensystem ist oder je regulierter mein Nervensystem ist, desto bessere Koregulatorin bin ich. Und das hat mich irgendwann wirklich an diesen Punkt gebracht, also so eine Priorisierung auch anders zu setzen. Diese Zeit für mich, für Regulation, die ist kein Luxus, sondern die ist absolute Notwendigkeit, damit ich hier meinen Job machen kann. Also es ist so, weiß ich nicht, wie wenn man zur Arbeit geht und das Hauptarbeitswerkzeug, ja, oh nee, das sind, heute nehme ich es mal nicht mit. Ja, also unsere Regulation ist unser Hauptwerkzeug. Gerade je jünger Kinder sind, desto mehr Koregulation brauchen sie von uns, um eigene Selbstregulationsfähigkeit zu entwickeln. Und deswegen ist es so wichtig, die eigene Selbstfürsorge, also nicht immer hinten runterkippen zu lassen. Und was ich da in der Praxis natürlich auch richtig viel erlebe, ist gerade bei getrennten Paaren zum Beispiel, getrennten Elternteilen, wenn dort gegenseitig kein Verständnis mehr dafür da ist, dass es der anderen Person gut gehen muss. Ja, man kann da ja wirklich. Also manchmal gibt es ja Paare, die sich trennen und sich die Pest gegenseitig an den Hals wünschen. Will ich überhaupt gar nicht drüber urteilen. Hat vieles vielleicht seine Berechtigung, vieles auch nicht. Keine Ahnung, ist völlig egal. Aber was heißt das fürs Kind? Wenn wir wirklich das Kind ins Zentrum stellen, was braucht das Kind? Das Kind braucht Elternteile, denen es gut geht. Und ne, nicht um jeden Preis. Aber dieses, wenn ich an mich als Mama denke, dann, ja, was wirklich erstmal ein Schock, okay, ich muss mir das jetzt erlauben und es liegt an mir, also, oh, auch das ist noch meine Verantwortung und gleichzeitig, ja, habe ich sofort gemerkt, was es für ein Game Changer einfach war, ne? Also, sobald ich angefangen habe, mir Räume für mich zu schaffen. Zeit für meine Gestaltausbildung, meine Peergruppe. Ich habe einmal die Woche einen Babysitter gehabt, nur um 2 Stunden in den Café zu gehen, dort eine warme Milch zu trinken und ein Buch zu lesen. Die Tür weiter, so, ja. Also, um kurz das Moment zu haben, ich habe noch ein eigenes Leben, was ich wirklich brauchte, um auch dann wieder in den Rest meines Lebens zurückgehen zu können.
Ja, total. Ja, und ich denke, du hast es eben auch gesagt, so dieses Es darf halt auch nicht zu einem weiteren To-Do werden, ne? Also das ist auch die Gefahr, jetzt muss ich noch eine Übung machen, sondern dass wir es wirklich ja so integrieren, dass so wie du sagst, dass es das wirklich so zu uns dazu gehört, ne? Dass es das wirklich eine, ja, wie unser, ja, sich integriert, ne? Dass das in uns integriert ist. Und ich möchte noch auf
Das ist
eine.
ja gar nicht so einfach, ne? Also das ist ja total schwierig. Also ich weiß nicht, wie dein Alltag so ist, aber meiner mit zwei kleinen Kindern, alleinerziehend und Job, der war voll. Der war wirklich voll. Also sobald ich zu Hause war, klebten da manchmal ja zwei Kinder an meinen Hacken, wenn sie nicht beide gleichzeitig Mama gerufen haben. Aber eins war es ja immer, was irgendwie was brauchte. Also die Haupt Zeit des Tag der Zeit zu Hause, war ich mit den Kindern irgendwie beschäftigt oder war damit beschäftigt, sie zu beschäftigen, damit ich in Ruhe kochen konnte oder sowas. Und für mich war da manchmal, ich konnte mit diesen ganzen Sachen so wenig anfangen. Ja, mache mindestens eine Stunde am Tag was für dich oder eine halbe Stunde Yoga. Diese halbe Stunde gab es einfach nicht. Sie gab es einfach nicht. Und da hat sich damals schon bei mir, ich habe es damals noch nicht so genannt, aber ich habe mich aufs Klo zurückgezogen. Das war der einzige Raum, den man bei uns abschließen konnte. Und es gab genügend Zeiten, wo ich auch nicht alleine dort war. Aber einmal am Tag hatte ich sicherlich die Möglichkeit, alleine auf dem Klo zu sein. Und dort habe ich angefangen, Regulationsübungen zu machen. Und sei es, dass ich einfach dreimal tief durchgeatmet habe, dass ich ein bisschen in den Boden gestampft habe oder einfach kurz auf dem Klo saß und einfach fuck, 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 fuck. Irgendwie ein bisschen Zeit geschenkt habe. Und genau, heute nenne ich es die Kloregulation. Was für mich wirklich, dieser Schritt ist, es ist nicht, der Schritt darf nicht zu groß sein. Ja, wenn ich kann mal, ich habe es geschafft, mal irgendwann eine halbe Stunde Yoga, bei mir war es eher Qigong, zu machen. Und vielleicht auch ein zweites Mal hintereinander. Und dann war Wochenende, dann war der Rhythmus wieder anders und dann zack, war ich schon wieder raus. Also es war so schwer, so eine Routine, die so viel Platz irgendwie braucht oder für die ich irgendwie Gegenstände braucht oder weggehen muss oder einen Babysitter bezahlen muss oder weiß ich nicht. Da waren so viele Störfaktoren, die mich immer aus dieser Routine rausgeworfen haben, dass ich es manchmal gar nicht gemerkt habe, dass ich sie gar nicht mehr mache. Aber dieses, und das habe ich jetzt eben mit KlientInnen und auch in meiner Arbeit hier in Online-Workshops etc., hat sich das so rauskristallisiert, dieser erste Schritt, der muss klein genug sein. Und eigentlich wissen wir ja alle, was uns gut tut. Also ich glaube, egal wen ich frage, die wissen alle, ja, ich mache gerne Atemtechniken, ja, oder mir tut es total gut, mein Gesicht einfach kurz zu massieren. Oder die SOS-Übungen zu machen oder die Sonnenübungen zu machen oder was auch immer. Wir machen es nur nicht. Und wenn wir uns da angewöhnen, das immer, wenn wir aufs Klo gehen, zu machen, dann bahnen sich dort, also ne, das sind neuronale Bahnen, die immer wieder gegangen werden. Und das kann sich dann zu so einer kleinen Routine entwickeln. Und bei Routinen ist wirklich die Disziplin, also diese Wiederholung, einfach das Entscheidende, weil dann diese neuronalen Bahnen einfach immer wieder gegangen werden, immer wieder gegangen werden. Und das ist so, also weiß ich nicht, wenn ich abends ins Bett gehe und also ich vergesse nie, mir die Zähne zu putzen. Und wenn ich mal irgendwo bin, wo ich keine Zahnbürste habe oder weiß ich nicht, keine Ahnung, das fühlt sich einfach komisch an, ohne Zähneputzen ins Bett zu gehen. Aber weil ich es einfach so, also ne, diese neuronale Bahn, die ist so fest irgendwie integriert. Und so ist es eben auch, wenn wir es schaffen, mit so kleinen Dingen eine kleine, feine neuronale Bahn zu machen, dann ist auch der Schritt leichter, den nächsten Schritt dann irgendwann zu machen, sich ne, das auf 10 Minuten auszudehnen, sich diesen Raum zu schaffen. Aber diesen ersten Schritt, den müssen wir wirklich irgendwie, also müssen gar nichts, aber es ist einfach hilfreich, ihn sich so in das Leben zu integrieren, dass wir ihn auf jeden Fall schaffen können. Einmal am Tag, kurz auf dem Klo, keine Ahnung, die Wirbelsäule spüren. Das kann man sogar mit Kind auf dem Schoß.
Ja.
Ja.
Ja, das ist ein super Stichwort mit Kind auf dem Schoß. Lass uns doch mal schauen. Jetzt waren wir bei uns Eltern. Und jetzt lass uns doch mal zum Kind schauen. Mir ist noch eine weitere Fehlannahme eingefallen, was ich oft höre von Eltern im Coaching oder in Kursen oder so. Also, Henriette, mein Sohn ist jetzt 6 Jahre alt. Warum kann er sich immer noch nicht selber regulieren? Der muss doch jetzt mal mit seiner Wut klarkommen. Und der muss doch jetzt mal lernen, dass man nicht den kleinen Bruder schlägt. Oder ich habe ihm schon 100.000 Mal gesagt, dass wir nicht, keine Ahnung, was machen. Und da merke ich, ne, ganz oft, da ist dieser große Wunsch dahinter. Mein Kind muss doch jetzt mal langsam anfangen, sich selber zu regulieren. Und bitte so schnell wie möglich. Und Bezug nehmend auf dein Buch, es geht ja um diese nervenstark Verbundenheit. Magst du da nochmal drauf eingehen? Dieses, wann und wie lernt mein Kind, sich selber zu regulieren? Du hast es vorhin schon einmal kurz gesagt, dass Kinder ganz viel Koregulation brauchen. Aber genau, was würdest du denn darauf antworten?
Ja, also sehr ausführlich antworte ich da in dem Buch drauf. Also da gibt es ja einen ganzen Abschnitt über das Thema, was ist überhaupt Regulation, was ist Selbstregulation, wieso brauchen wir dazu Koregulation und was sind alternative Regulationsstrategien? Also wenn Babys auf die Welt kommen, die sind halt vom Nervensystem her noch nicht zu Ende entwickelt. Die können ganz viele Sachen in ihrem Körper noch nicht selbst regulieren. Also es sind sowohl körperliche Dinge, sowas wie Temperaturregulation, aber auch Schlaf-Wach-Rhythmus, auch mit der Verdauung, das pendelt, ne, das kommt relativ schnell, reguliert sich das, aber dauert auch erstmal noch so ein bisschen. Und absolut die Emotionsregulation, das können die nicht alleine. Und dafür brauchen sie die Erwachsenen. Und für ein Baby, was gerade so aus dem Bauch irgendwie rauskommt, wo alles irgendwie weich, angenehm, geräuschgedämpft, warm etc. war und auf einmal ist es da draußen und hat auf einmal solche Gefühle, die wir mit Hunger seit Jahrzehnten mischen oder mit Kalt oder mit ich habe einen Pups quer sitzen, die sind für dieses Baby völlig neu. Und es hat noch gar keine Erfahrung damit. Und für das Baby fühlt es sich ganz oft erstmal an, wie hier ist irgendwas nicht richtig, ich sterbe gleich. Ja, das heißt, die innere Stressampel, die geht eigentlich auf Rot. Ja, hier, ich bin in Lebensgefahr. Und wir Erwachsenen, wir reagieren natürlich darauf, wenn so ein Baby schreit, ne, das macht uns ja auch, aktiviert uns. Und das ist ja auch Sinn der Sache. Damit wir in Aktion kommen, um die Bedürfnisse des Babys zu kümmern. Und wir wissen aber aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung, okay, selbst wenn ich jetzt 5 Minuten brauche, rauszufinden, ob du Hunger hast, dir zu kalt ist, zu warm ist, ob du eine volle Windel hast oder müde bist oder was auch immer, in aller Regel wirst du das überleben. Das heißt, unser innerer Alarm ist auf der Stressampel vielleicht eher bei Gelb. Und das sendet natürlich auch unser Nervensystem aus. Unser Schweißgeruch riecht nicht nach, oh Gott, mein Kind stirbt gleich, sondern unser Schweiß erzählt, oh ja, ich muss mich kümmern, aber das kriegen wir hin. So. Und das, also das Erwachsenen-Nervensystem kommuniziert mit dem Babynervensystem. Und das Babynervensystem bekommt halt mit, aha, es scheint ja doch vielleicht gar nicht lebensgefährlich zu sein. Man kann sich das wirklich so vorstellen, als würde das Babynervensystem von dem Erwachsenennervensystem an die Hand genommen. Und ne, beim Baby ist irgendwie noch so ein Dschungel ohne irgendwelche ersichtlichen Pfade. Und die Erwachsenen oder die erwachsene Person macht da erste Blätter und Äste irgendwie weg. Und je häufiger man diesen Weg gemeinsam geht, desto mehr wird dieser Weg freigetreten. Und dann wird es ein kleiner Pfad. Und dann wird es so ein richtig ausgelatschter Weg irgendwann. Und je häufiger dieser Weg eben gemeinsam gegangen wurde, desto leichter, also desto besser ist dieser Weg dann irgendwann ausgeprägt beim Kind im Nervensystem. Und umso leichter kann dieses Kind diesen Weg dann eben selbst gehen, den Weg der Selbstregulation. Und das ist tatsächlich alles auf autonomer Ebene. Ne? Es ist nichts. Keine Entscheidung, also jetzt mache ich das oder jetzt mache ich das nicht, das geht nicht. Und daher ist für je jünger Kinder sind, die Koregulation durch die Erwachsenen essentiell. Und so ab dem Alter von 3, 4, 5, immer je nachdem auch, wie viel Koregulation es am Anfang gab und auch noch individuelle Voraussetzungen, fängt das Kind dann an, irgendwann so leichte Unmutszustände dann trampelt es irgendwie weg und braucht nicht unbedingt eine erwachsene Person, um aus diesem Gefühl wieder rauszukommen. Da fängt es dann an. Aber wenn es dann darum geht, dass wir zum Abendessen keine Schokopops, keine Ahnung, in die Suppe reinmachen oder whatever. Oder ne, wenn das Gefühl zu groß ist, dann kann es sein, dass dieser Pfad einfach noch nicht stabil genug ist und die, also zu groß eigentlich für den Pfad ist. Und dann braucht es tatsächlich nochmal Koregulation. Aber das kennen wir Erwachsenen von uns ja auch. Also ich habe genügend Erwachsene in der Praxis, die sich eben nicht selbst regulieren können. Also, und das ist nichts Pathologisches, ne? Also wir haben alle Situationen, in denen wir einfach wetterbedingt, zyklusbedingt, schlafbedingt, es ist auch anstrengend, sich selbst zu regulieren. Und dann ist Koregulation einfach auch für Erwachsene was richtig Gutes und Wichtiges.
Ja, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, wie du sagst, das ist auch, das würde ich nochmal betonen, so dieses Individuelle, dass man halt auch nicht sagen kann, okay, ein Fünfjähriger muss jetzt dies und jenes schon können, ein Siebenjähriger ist hier und ein Elfjähriger muss in den und den Situationen, ne? Weil das wird ganz oft ja auch so, ja, in vielen Büchern und Ratgebern, ne? So ein sechsjähriges Kind muss schon da und damit umgehen können und so, also dass wir da wirklich
ja, da
ganz
muss man
individuell diese Pfade betrachten und sagen, okay, nee, mein Kind ist die Pfade noch nicht so ausgetrampelt, es braucht noch mehr Koregulation und dass wir dann dem Kind auch die anbieten. Ne? Also das ist, aber natürlich, wenn da so ein Halbstarker vor dir steht und du denkst, oh meine Güte, ne? Und dann aber sich
ja,
an die
und
eigene
gerade da.
Nasenspitze fassen.
Also,
ich brauche es auch manchmal, die Regulation.
Ja, absolut. Genau, zwei Dinge würde ich da versuchen, mich kurz zu halten. Also einmal das Thema Neurodivergenz trifft da natürlich auch mit rein. Ne? Das sind einfach andere Gehirnvoraussetzungen und die brauchen manchmal andere Dinge, um sich zu regulieren und so weiter. Also da gibt es einfach unterschiedliche individuelle Voraussetzungen. Und gerade in der Pubertät ändern sich die Gehirnfunktionsweisen einfach. Ja, da sind zwischenzeitlich auch die kortikalen Funktionen, also das unser kognitives Denken, wo wir auch vieles wissen, naja, hier sollte ich mich jetzt zusammenreißen, hier ist, ne, das Verhalten ist nicht erlaubt und das sind doch auch meine eigenen Werte. Und das ist aber in so einem Umbauprozess ja auch in der Pubertät. Und wenn das gerade im Umbau ist, dann können diese Sachen zum Beispiel gar nicht so greifen. Und das hat mir mit meinen Kindern richtig geholfen, dieses Wissen, dass,
Ja, das glaube ich. Das ist auch toll, dass du die Pubertät nochmal ansprichst. Das ist genau diese Umbauphase, wo das Gehirn dann einfach, ne, das ganze Nervensystem nochmal komplett auch unter anderen Herausforderungen steht, genau.
Ja, da sind auf einmal erwachsenen Gefühle und das kognitive Denken ist noch auf einem Kinderlevel und es versteht nichts mehr.
Ja.
Was ist denn hier los?
Ja. Wie würdest du denn, wenn wir mal ein bisschen in die Praxis schauen, ich glaube, in deinem Buch gibt es auch ganz viele praktische Beispiele, habe ich so rausgehört, ne? Vielleicht mal so ein bisschen konkreter noch machen. Also dein Buch heißt Nervenstark verbunden. Die erste Frage wäre so, wie sieht eine nervenstark verbundene Familie aus? Wie verhält sie sich? So der Prototyp. Und vielleicht kannst du dir mal eine Situation aussuchen. Also mir würden dazu drei einfallen, so klassische, die bei mir immer wieder in den Coachings kommen. So nach dem Motto, nehmen wir mal so ein sechsjähriges Kind, was irgendwie einen Tobsuchtsanfall hat, ne, irgendwie stinkwütend ist, weil irgendwas nicht, keine Ahnung, der Fernseher ausgestellt wird oder irgendwie sowas. Dann hatten wir gerade schon Pubertier, ne, ein Pubertier, was vielleicht nichts sagt, worum es eigentlich geht, die Tür hinter sich zuknallt und dann in seinem Kämmerlein sitzt und sitzt und sitzt und wir vielleicht davor stehen und denken so, braucht er mich jetzt, braucht er mich nicht, was will er denn, ist er sauer auf mich, was ist denn eigentlich passiert? Ne, bei so einem Sechsjährigen weiß man auch, okay, Fernseher aus, ja, ist jetzt total wütend. Ja, vielleicht magst du da dir mal ein Beispiel raussuchen oder so. Ich meine, wir haben den Fight-Zustand, also gehen in den Angriff die Kinder oder vielleicht eben knallen sie die Türen, fliehen davon. Aber es gibt ja auch manchmal ein Kind, was sich dann total in sich vielleicht auch zurückzieht, also eher so wirklich erstarrt. Was ist denn dann nervenstark verbunden?
Also ich glaube, wenn ich ein Wort antworten nur dürfte, dann wäre es Sicherheit. Und ich glaube, es gibt nicht die Vorzeige nervenstark verbundene Familie, weil die nervenstark verbunden heißt, es geht rauf und runter und wir finden immer wieder zur Verbundenheit irgendwie zurück. Ja, also wir können in der Stressampel miteinander navigieren, und ein relativ frühes Kapitel ist auch Rupture and Repair. Also wenn irgendwas kaputt gegangen ist in unserer Beziehung, dann können wir das auch reparieren. Und das merke ich zum Beispiel jetzt gerade mit meinen Kindern. Wir haben ganz oft so Gespräche gerade, wo wir so Situationen aus der Vergangenheit nochmal beleuchten. Das ist total spannend. Und es gibt ganz oft Situationen, wo meine Kinder mir dann irgendwie erzählen, ja, das war richtig kacke. Ja, und da können wir richtig reparieren. Also ich kann Verantwortung dafür übernehmen. Ich so, oh Mann, ey, das kann ich total sehen. Ich kann's, ja, und es tut mir total leid, dass und ich meine, gibt ja auch noch erweiterte Familie, wir das nicht anders hinbekommen haben. Und gleichzeitig, ja, das war die beste Lösung, die wir im Angebot hatten. So, ne? Also auch gleichzeitig die Milde mit mir und nichts rechtfertigen und trotzdem das Leid sehen, was mein Verhalten oder bestimmte Prinzipien in der Familie oder sowas verursacht hat. Ja, also da können wir auch wirklich Jahre später reparieren wir da gerade noch Situationen von früher. Und das ist für mich nervenstark verbunden. Also dass wir auch wirklich, oder wenn ich jetzt an den Teenager denke, was du gesagt hast, ne, knallt die Tür, ich habe keine Ahnung, was irgendwie los ist. Das bringt mich ja oft in eine Hilflosigkeit. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Orientierung. Ja, die Orientierung fehlt mir, wo ich früher vielleicht wusste, ah, da, weiß ich nicht, war der falsche Turnschuh im Turnbeutel drin oder sowas. Ne? Das hat mir Orientierung gegeben und ich wusste, wie mein Kind darauf reagiert. Ich kenne es ja dann auch schon ein paar Jahre. Aber eben in der Pubertät zum Beispiel, da kenne ich mein Kind oft gar nicht mehr, weil es sich wirklich so verändert. Es erzählt mir nicht mehr unbedingt, was geschehen ist. Das heißt, ich habe keine Orientierung. Das macht erst einmal was mit mir. Und wenn ich in eine innere Not komme, dann bin ich ja unter Umständen gar nicht mehr so hilfreich. Das heißt, dieses Buch, was ich ja, ne, es geht um die Selbstregulation von Kindern und es hat ganz viele Aspekte. Es gibt immer in jedem Kapitel nachher bei den Überlebensimpulsen gibt es immer ein Unterkapitel, was kann ich für mich tun oder was kannst du für dich tun als Erwachsene? Und dann ein nächstes Kapitel, was kannst du für dein Kind tun? Wie kannst du deinem Kind helfen? Es geht ganz viel, und das sage ich so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, weil das manchmal ja erst so in der Arbeit bewusst wird. Es geht ganz viel um die Erwachsenen auch in dem Buch. Und ich glaube, das ist schon auch das, was nervenstark verbunden für mich irgendwie bedeutet. Wie kann ich selbst wieder zu einer Sicherheit kommen, denn wenn ich mich nicht sicher fühle, gehe ich in irgendeinen Überlebensimpuls und agiere unter Umständen nicht so, wie ich es gerne würde. Und wenn ich mich wieder sicherer fühle, komme ich automatisch aus diesem Zustand leichter raus. Und auch wenn ich mir überlege, was kann ich für mein Kind tun, damit es sich sicherer fühlt. Und manchmal ist es einfach nur mit einer Sicherheit da zu sein und präsent zu sein, dann klapper ich einfach ein bisschen in der Küche rum und vermittle die Sicherheit, die ich immer vermitteln, wenn ich zu Hause bin. Ja, weil es das Zuhause ist und dann geht die Tür irgendwann wieder auf. Oder im Buch hatte ich auch tatsächlich die Corona-Zeit. Wir waren am Anfang der Corona-Zeit direkt im Lockdown, also in der Quarantäne. Und mir hat das große Angst gemacht. Also damals, also Ende März 2020 war Corona ja einfach auch noch sehr neu. Und auf einmal hatten wir es zu Hause. Also wir sind nicht getestet worden, weil alles so chaotisch war. Aber wir hatten, also mein einer Sohn hatte Symptome und ich ganz leicht und der andere jetzt nicht. Aber wir waren eben in Quarantäne und ich hatte, das hat mich beeinflusst. Und meine Kinder, ach, alles gut, ne? Wie Teenager dann halt so sind, alles gut. Und wir haben dann angefangen, zum Beispiel Netflix zu gucken. Wir haben uns eine Serie rausgesucht und abends haben wir uns immer auf dem Sofa getroffen. Tagsüber waren alle halt im Homeschooling und ich habe 120% Praxis gemacht, Helper's Circle aufgebaut. Aber abends haben wir immer unsere Serie geguckt. Und dann war es unausgesprochen, aber dann lag hier ein Bein über meinem Bein, dann lag hier ein Kopf an irgendeiner Schulter. Und so haben sich diese Jugendlichen auf ja, gesichtswahrende Art und Weise, ja, alles andere zuzugeben, dass sie irgendwie die Situation auch stresst, hätte, ne, geht einfach da nicht. Aber sie haben sich das geholt, was sie brauchen und was sie von mir kennen.
Ja, das war schön. Du hast ja auch mal gesagt, dass du sehr dankbar bist, dass du gewisse Dinge ihnen schon vor der Pubertät vermittelt hast in Sachen Nervensystemswissen. Was würdest du denn sagen? Du hast auch über Fehler gesprochen, ne? Du hast auch ein ganz schönes Zitat über Fehler gesprochen, geschrieben. Aber so dieses, ja, was würdest du sagen, was sollte man den Kindern auf jeden Fall mitgeben? Also worüber bist du dankbar? Nennen wir es mal so, worüber bist du dankbar, was du deinen Kindern mitgeben konntest, was sie wirklich dann auch durch die Pubertät und vielleicht auch jetzt weiterträgt? Und was würdest du jetzt vielleicht sagen im Rückblick, was hättest du ihm vielleicht gerne noch mitgegeben, was du nicht mitgeben konntest oder was du jetzt vielleicht versuchst dann noch zu reparieren? Das fand ich übrigens auch sehr, sehr, sehr schön, so dieses, dass man auch nach Jahren noch reparieren kann, das tut mir auch gerade ganz gut, ganz persönlich, weil ich manchmal so denke, oh Mann, es gab einfach Phasen, die sind richtig, ja, sehr nicht schön verlaufen und dann einfach zu wissen, dass man dann auch nach Jahren noch dahin schauen kann, reparieren kann. Genau, aber jetzt zurück zu der Frage. Genau, konntest du ihm mitgeben und was hat vielleicht gefehlt, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, einmal so an Tools, also ein Tool, was ich auch jetzt gar nicht nur von meinen Kindern, sondern eben auch aus der Praxis oder eben aus meinem ganzen Workshop-Leben, was ich immer wieder mitgeteilt bekomme, die SOS-Übung. Wenn wir es schaffen, die vor der Pubertät zu vermitteln. In der Pubertät ist das oft uncool und es ist so schwer, an die ranzukommen. Also wenn ich da meinen Kindern gesagt hätte, du musst atmen, um zu überleben.
Nein, das muss ich überhaupt gar nicht.
Ja. Ja, also da ist es wirklich, da sind wir einfach nicht mehr die richtigen Personen. Ja, wir sind dann peinlich, cringe und uncool und die brauchen andere Quellen, wo sie an sowas rankommen. Deswegen ist das, also das ist wirklich ein Tool, was ich super fand, dass meine Kinder das vor der Pubertät kennengelernt haben, als sie noch Sachen von mir angenommen haben. Also jetzt ist es auch wieder so, dass sie auch, jetzt fängt das wieder an. Und das aber dann zum Beispiel, ne, bei MSA-Prüfungen im Abi oder bei anderen aufregenden Situationen für sich selbst, aber auch für ihre Freunde und Freundinnen irgendwie anwenden konnten. Also es gibt einige, die die Übungen kennen.
Mega.
Also das ist so als Tool. Und ich glaube, das, was viel größer ist, ja, so ein Tool hast du in 10 Minuten vermittelt, aber das, was viel größer ist, ist dieses, ist ja auch eine innere Haltung und was so über Jahre sich irgendwie etabliert, eine vertrauensvolle Basis miteinander. Hey, egal was ist, du kannst immer zu mir kommen. Dieses, oh, gut, dass du mir das erzählst. Erstmal ohne Bewertung, ohne, ja, habe ich dir doch gleich gesagt, dass das nicht funktioniert oder ne, selbst schuld. Diese ganzen Kommentare, also die ich durchaus aus meiner eigenen Kindheit irgendwie kenne, die sind einfach nicht hilfreich. Und also ich glaube, das habe ich schon auch irgendwie hinbekommen. Was ich, glaube ich, nicht so gut hinbekommen habe, meinen Kindern mitzugeben. Also ich meine, ich bringe ja meine ganz eigene, ich habe eine große eigene Traumageschichte. Und ich habe für mich irgendwann verstanden, meinen Kindern ist das total wurscht, was ich für eine Traumageschichte habe. Die interessiert nur, war ich da? Also bin ich für sie eine gute Mama? War ich oder gut genug? Und ich habe diesen Schritt meinerseits, also ich kann sehen, von wo ich gekommen bin und was für eine harte Arbeit darin lag, so eine Mama zu werden oder auch sein zu können, also viel mehr die Mama zu sein, die ich im Herzen bin. Aber Trauma macht es so schwer manchmal. Trauma macht es wirklich verdammt schwer. Und ich habe viel davon wegarbeiten können, aber eben auch nicht alles. Und ich glaube, also ich hätte nichts anders machen können, weil ich glaube, ich habe echt einfach, ja, ich komme echt aus einem Sumpf und ich kann sehen, ich kann meinen Weg sehen. Und trotzdem war es an manchen Stellen, hätte ich mir einfach echt gewünscht, ich wäre, ja, hätte eine andere Kindheit gehabt.
Ja.
Und wo ich aber für mich, und das ist wichtig, dass ich da dann ich von meinen Kindern erwarte, dass sie Verständnis dafür haben, dass ich es so schwer hatte als Kind. Das muss ich mir selbst gegenüberbringen. Das kann ich mit meinem Bruder besprechen, das kann ich mit Freundinnen besprechen in der Therapie. Aber meine Kinder sind nicht dafür verantwortlich, Mitleid oder Mitgefühl mit mir zu haben, dass ich so eine schwere Kindheit hatte und blöd zu ihnen war. Ich war einfach blöd zu ihnen.
Ja.
An einigen Stellen.
Mhm. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, ja, bin ich total bei dir. Und ich glaube, da rutschen wir schnell rein, vor allen Dingen, wenn wir auch so einen therapeutischen Hintergrund haben, ne, dass wir das dann unseren Kindern erklären wollen. Und hier ist jetzt mein inneres Kind und nina, nana, nu. Und genau, dass man einfach dazu steht und sagt, hey, das war einfach nicht okay, wie ich gerade mich verhalten habe. Und ja, genau. Ja.
Ja.
Du bist ja auch sehr gesellschaftspolitisch aktiv und da kam ja auch die Frage, die andere Podcast-Folge ging ja schon ein bisschen darüber, aber so dieses, wie sähe dann eine nervenstark verbundene Gesellschaft aus? Also, ne, was bräuchte es dafür, dass wir wirklich, dass wir alle dran arbeiten, ne? Dass wir eben klar in unserer Familie beginnen, ne? Also wir schon in unserem kleinen Nukleus können wir anfangen. Aber was wäre so eine, ja, so eine Vision für dich, für eine nervenstark verbundene Gesellschaft?
Also ich glaube, eine nervenstark verbundene Gesellschaft, das hat für mich auch ganz viel mit Resilienz zu tun und auch mit, also eine nervenstark verbundene Gesellschaft ist nicht anfällig für Populismus und Lügen. Also die würden, ja, also die würden sich nicht so, ja, auch teilweise ja verkackeiern lassen. Und sie würden mehr das Gemeinwohl im Auge haben. Und ja, je mehr wir aus einer eigenen Angst agieren, desto mehr kümmern wir uns um unser eigenes Wohl. Ja, erstmal die eigene Familie ins Sichere irgendwie bekommen, dann interessieren uns eventuell die Nachbarn und schon gar nicht irgendwelche Minderheiten. Ja, also das passiert bei einer nicht regulierten Gesellschaft.
Ja.
Und ist eine Gesellschaft regulierter und ja eben auch nervenstark verbundener, dann können sie auch Unterschiede mehr aushalten. Und es gibt eben auch trotz, also sie können ich muss jetzt nicht das 10. Auto haben oder Jet oder irgendwas, sondern mir ist es ein persönliches Anliegen, dass niemand leidet oder dass alle genug haben oder dass alle die gleichen Chancen irgendwie haben. Also eine nervenstark verbundene Gesellschaft ist eine sozialere Gesellschaft. Wir müssten nicht so viel konsumieren, um irgendwelche inneren Dinge zu kompensieren. Ja, also auch Stichwort alternative Regulationsstrategien, weil wir in der Lage wären, unsere inneren Themen, die wir so haben, die müssten wir nicht durch irgendwelche Statussymbole kompensieren oder auch, ja. Also so viele Dinge würden sich dadurch für mich verändern. Auch die Menschen wären gesünder.
Ja, ja, ganz bestimmt. Ja, let's do our job. ich glaube, es könnte die letzte Frage vielleicht sein, hätte ich noch. Du hast auch durchhören lassen, dass dein Buch ganz schön gekürzt werden musste, weil du so viele Seiten geschrieben hattest. Würde mich jetzt persönlich interessieren, war das schlimm für dich, dass deine Lektorin da ganz viel rausgekürzt hat? Und B, wenn sie etwas rausgekürzt hat, ist etwas dabei, was du uns jetzt noch hier erzählen möchtest, was wir im Buch nicht lesen, aber was du eigentlich gerne drin gehabt hättest?
Also zuerstens, mich hat es total entspannt, ehrlich gesagt. Also ich habe meiner Lektorin total vertraut, wir konnten total gut miteinander. Und dadurch, dass also wir haben das abgesprochen, sie so, schreib einfach, schreib. Das Kürzen ist mein Job, schreib. Und so konnte ich wirklich einfach frei schreiben. Und das war richtig, richtig toll. Also das fand ich sowieso, diesen Luxus einer Lektorin, weißt du?
Ja.
Ganz oft. Und am Anfang, ich habe ganz viele Vielleichts in meinen Sätzen. Und sie hatte damit ordentlich zu tun, das alles schöner zu machen, aber ich konnte wirklich einfach schreiben, wie es aus mir rauskommt und es mir hat das eine totale Freiheit und Erleichterung gegeben. Also von daher fiel mir das überhaupt nicht schwer und es war ja nicht so, das, was sie gemacht hat, ist ungesehen dann an meinem Auge vorbei dann in den Druck gegangen. Ja, das ist ja durchaus nochmal alles wieder zu mir zurückgekommen. Und ich habe auch durchaus Dinge wieder reingepackt. Und eine Sache, die rausgeflogen ist, das ist in dem Kapitel, wo es um den Sympathikus in Sicherheit geht. Ich glaube, das Kapitel heißt im Großen auf die Fresse fertig Spaß. Da geht es um Kinder, die einfach wirklich voll in Sicherheit richtig loslegen, aber eben in Sicherheit. Und in dem Kapitel dort drin über Erwachsene, da ist dieser Punkt, dass wir durch verschiedene Umstände, also gerade Frauen, aber nicht nur, werden oft am Strahlen, am Scheinen gehindert, in ihrer Größe gehindert. Und Sympathikus heißt, bam, hier bin ich. Und ich bin toll und ich genieße es, im Rampenlicht zu stehen auch. Oder ich stehe, ne, ich darf groß sein, ich darf erfolgreich sein, ich darf strahlen und leuchten. Und leider ist das tatsächlich ja oft in der Gesellschaft, dass gerade Frauen, die in ihrer Schönheit, also auch inneren Schönheit, ne, ich rede jetzt überhaupt nicht über Äußerlichkeiten, in ihrer Größe, in ihrer Intelligenz, in ihrer Klugheit da stehen, dass die gecancelt werden, dass die abgewatscht werden, dass sie diesen, ne, gerade im Patriarchat sind es die gefährlichen Frauen, die keine Bühne bekommen, die dann eben nicht mehr zugehörig sind, weil andere Menschen, oft Männer, an Entscheidungspositionen sind und es immer noch verhältnismäßig wenig Frauen in diesen Rollen irgendwie gibt. Und so viele Menschen zu Hause, also ich meine, es muss ja jetzt nicht jeder irgendwie eine eigene Abendsendung irgendwo haben, darum geht es ja nicht. Aber es geht ja auch um den eigenen Selbstwert. Also einfach, ne, ich kann aufrecht hier und ich bin einfach wunderbar, wie ich bin. Diesen Sympathikus in Sicherheit auch leben und halten zu können. Und für viele Frauen ist das eben auch, ne, teilweise mit sexualisierter Gewalt verbunden. Und dann werden wir klein. Dann hören wir auf zu leuchten, dann hören wir auf zu strahlen.
Ja, also ich konnte jetzt was für mich mitnehmen, ja. Dieses wirklich, ne, ich darf strahlen, ich darf im Sympathikotonzustand sein und strahlen außen. Ich darf mich auch mal groß machen, total.
Ja, es ist sicher. Also für viele Frauen ist der Sympathikus eben immer gekoppelt mit Angst. Und wenn er immer mit Angst, und ich meine, da muss ich nur an die Sexualität denken, ja, Orgasmus ist Sympathikus gleichzeitig mit Dorfvereinbarung in Sicherheit. Und wenn das aber immer mit Angst gekoppelt ist. Ja, da wundert es mich nicht, dass da so viele Orgasmen gefaked werden.
Ja, super. Wir machen mal eine Podcast-Folge zu Frauen. Coole Sache. Was würdest du dir denn wünschen, wenn jetzt die Leser und Leserinnen das Buch gelesen haben, wie sie sich danach fühlen? Was meinst du, was würdest du dir wünschen, wenn sie das Buch aus den Händen legen?
Dass sie mehr Orientierung haben und dass sie merken, dass sie wirklich eine andere Orientierung und damit eine andere Sicherheit haben und alleine dadurch sich was verändert. Also eben, sie haben diese Nervensystembrille dann aufgesetzt und es ist nicht so leicht, sie dann wieder abzusetzen. Und es ist gut. Es ist wirklich gut. Es ist nicht immer schön, was man dadurch sieht, ja. Also manchmal, doch es ist ehrlich und gesund. Ja. Und ich wünsche mir, dass sie es gerne dann weiter verschenken.
Genau, dann erzähl uns doch mal, bevor sie es weiter verschenken, wo sie es selber erstmal erhalten können. Also am 1.10. kommt das Buch raus. Wenn du die Podcast-Folge jetzt, heute, morgen, übermorgen hörst, genau, da ist es, dann kannst du noch die Chance haben, bei einer Live-Lesung mit Kathi dabei zu sein. Die findet am 1.10. statt. Das heißt, Kathi, erklär du doch einfach mal ganz kurz, wie kommst du zum Buch? Wie kommst du am besten zum Buch?
Es ist total egal, wo du es kaufst, tatsächlich. Also natürlich habe ich ein großes Herz für Buchhandlungen um die Ecke. Und mein persönliches Herz schlägt auch nicht für das A. Doch allerdings ist es auch wichtig, dass auch dort gekauft wird. Tatsächlich, ja. Also so ist eben der Kapitalismus. Dort lesen die Menschen, dort gucken die Menschen sich das Ranking an. Es ist total egal, wo du das Buch tatsächlich bestellst. Mach so, wie es für dich am allereinfachsten ist. Und dann kannst du gerne den Bestellbeleg an die E-Mail-Adresse nervenstarkverbunden@katibonet.de schicken. Du stellst sicherlich. Genau. Und dann kommst du kurz vorher den Link zur kostenlosen und exklusiven Online-Premiere. Das ist keine klassische Lesung, die mache ich eine Woche später, am 8.
Okay.
Sondern das ist wirklich feiern.
Cool.
Da denke ich mir noch was ganz Besonderes aus.
Oh, schön. Na klar. Wir verlinken alles und du hast auch jetzt noch ein paar neue Angebote. Ne? Schaut gerne bei Kathi auf der Website vorbei. Da gibt es auch die Klo-Regulation unter anderem. Dann danke ich dir herzlich und ich freue mich aufs nächste Interview über Frauen. Irgendwann mal geht. Also ich grüße euch ganz, ganz lieb in die große Runde. Ich hoffe, ihr konntet ordentlich was mitnehmen. Dir danke ich ganz, ganz herzlich, Kathi, und ich wünsche dir super viel Erfolg mit diesem Buch, dass viele Leute das Buch lesen. Ich danke euch, danke dir. Macht es gut.
Tschüss.
Ciao.